Ursula Karl Le Guin. The Dispossessed, Die Enteigneten oder Planet der Habenichtse. Für den Partner. Fünftes Kapitel, Oras. Seine Karriere als Tourist beendete Shevek mit Erleichterung. Das neue Semester an der Eoyun-Universität begann, und jetzt konnte er sich in Ruhe einrichten und im Paradies leben und arbeiten, statt es nur von außen zu betrachten. Er übernahm zwei Seminare und eine freie Vorlesung. Man verlangte nicht, dass er lehrte, aber er hatte darum gebeten, und die Administratoren hatten die Seminare arrangiert. Die freie Vorlesung war weder seine noch ihre Idee gewesen. Eine Studentendelegation war gekommen und hatte ihn gebeten, sie zu halten. Er hatte sofort zugestimmt. Auf solche Art und Weise wurden die Vorlesungen in den Lernzentren der Anna Resti arrangiert, auf Bitten der Studenten, auf Initiative der Lehrer oder von Studenten und Lehrern gemeinsam. Als er merkte, dass die Administratoren empört waren, lachte er. »Erwarten die etwa von Studenten, dass sie keine Anarchisten sind?«, fragte er. »Was sollen junge Menschen denn sonst sein? Wenn man ganz unten ist, muss man von unten her organisieren.« Er hatte keineswegs die Absicht, sich von den Administratoren aus dieser Vorlesung hinausdrängen zu lassen. Solche Kämpfe hatte er schon oft durchgestanden. Und da die Studenten seine Entschlossenheit spürten, blieben auch sie fest. Die Rektoren, die ein unangenehmes Aufsehen vermeiden wollten, gaben nach. Und Shevek begann seine Vorlesung am ersten Tag mit 2000 Hörern. Aber schon bald ließ die Teilnahme nach, denn er hielt sich an die Physik, ohne ins Persönliche oder Politische abzuschweifen, und er bewegte sich auf einem sehr anspruchsvollen Niveau. Immerhin kamen mehrere hundert Studenten ständig. Manche kamen aus reiner Neugier, um den Mann vom Mond zu sehen, die anderen fühlten sich von Sheveks Persönlichkeit angezogen, von den Schlaglichtern, die seine Ausführungen auf ihn als Mensch und Libertarier warfen, auch wenn sie von Mathematik nichts verstanden. Und eine überraschend hohe Anzahl von ihnen war in der Lage, sowohl seiner Philosophie als auch seiner Mathematik zu folgen. Sie waren fabelhaft ausgebildet, diese Studenten. Ihr Verstand war scharf, wissbegierig, aufnahmefähig. Wenn sie nicht arbeiteten, erholten sie sich. Sie wurden nicht von einem Dutzend anderer Pflichten abgestumpft und abgelenkt. Sie schliefen nie in der Vorlesung ein, weil sie keinen turnusmäßigen Pflichttag in einer Kommune hinter sich hatten. Ihre Gesellschaft bot ihnen ein Leben ohne Mangel, Ablenkung und Sorgen. Was sie mit dieser Freiheit jedoch anfingen, das war eine andere Frage. Shevek hatte das Gefühl, dass ihre Freiheit von allen Pflichten in direktem Verhältnis zu ihrem Mangel an Freiheit der Initiative stand. Er war entsetzt über das Examinierungssystem, als es ihm erklärt wurde. Er konnte sich keine größere Abschreckung für den ganz natürlichen Wunsch zu lernen vorstellen, als dieses Schema des sich vollstopfens mit Wissen, das man auf Abruf wieder von sich gab. Zunächst weigerte er sich, Prüfungsarbeiten schreiben zu lassen oder Zensuren zu vergeben, doch die Universitätsadministratoren regten sich darüber so sehr auf, dass er, um seinen Gastgebern gegenüber nicht unhöflich zu sein, nachgeben musste. Er bat die Studenten, eine Arbeit über irgendein physikalisches Problem anzufertigen, für das sie sich interessierten, und erklärte ihnen, er werde allen die höchste Benotung geben, damit die Bürokraten etwas hatten, was sie in ihre Formulare und Listen eintragen konnten. Zu seinem Erstaunen kamen daraufhin ziemlich viele Studenten und beschwerten sich. Sie wollten, dass er ihnen die Aufgabe stellte, dass er ihnen Probleme vorgab. Sie wollten nicht selbst über Fragen nachdenken, sondern die Antworten hinschreiben, die sie gelernt hatten. Und einige von ihnen protestierten scharf dagegen, dass er allen die gleiche Note geben wollte. Wie sollte man dann die fleißigen Studenten von den dummen oder faulen unterscheiden? Was hatte es dann für einen Sinn, hart zu arbeiten? Wenn keine konkurrenzfördernden Unterschiede gemacht wurden, konnten sie ebenso gut gar nichts tun. Aber natürlich, antwortete Scheweck beunruhigt. Wenn ihr nicht arbeiten wollt, solltet ihr es auch nicht tun. Höflich, aber nicht zufriedengestellt, verabschiedeten sie sich. Es waren nette Jungen, mit offenem Wesen und guten Manieren. Was Scheweck über die Urasti-Geschichte gelesen hatte, sagte ihm, dass sie, obwohl dieses Wort nur noch selten benutzt wurde, echte Aristokraten waren. In der Feudalzeit hatten die Aristokraten ihre Söhne an die Universität geschickt und dieser Institution damit Distinktion verliehen. Heute war es umgekehrt. Die Universität verlieh dem Mann Distinktion. Stolz erklärten sie Scheweck, dass die Konkurrenz um die Erlangung eines Stipendiums für Yoyun in jedem Jahr härter würde, was die demokratische Grundstruktur dieser Institution beweise. Ihr legt ein weiteres Schloss vor die Tür und nennt es Demokratie, antwortete er. Die höflichen und intelligenten Studenten gefielen ihm, doch menschliche Wärme empfand er keinem gegenüber. Sie strebten Karrieren als akademische Wissenschaftler oder in der Industrie an, und was er ihnen beibrachte, war ihnen ein Mittel zum Zweck, zum Erfolg in dem erwählten Beruf. Alles andere, was er ihnen hätte bieten können, hatten sie schon, oder sie hielten es für unwichtig. Er hatte daher, von der Vorbereitung für seine Lehrstunden abgesehen, überhaupt keine Pflichten. Der Rest seiner Zeit gehörte ihm allein. Eine derartige Situation hatte er seit seinen ersten Jahren am Institut in Abenai nicht mehr erlebt. Und damals war er gerade 20 gewesen. Und dann war sein soziales und persönliches Leben immer komplizierter und anstrengender geworden. Er war nicht nur Physiker gewesen, sondern auch Partner, Vater, Odonia und schließlich Sozialreformer. Und auch in dieser Eigenschaft war von keinerlei Problemen und Verantwortung befreit worden, hatte es auch gar nicht erwartet. Er war von gar nichts befreit worden, aber er hatte die Freiheit, alles zu tun. Hier dagegen war es umgekehrt. Wie alle anderen Professoren und die Studenten hatte er außer seiner intellektuellen Arbeit nichts zu tun, buchstäblich gar nichts. Ihre Betten wurden gemacht, ihre Zimmer gesäubert, die Verwaltungsaufgaben wurden für sie erledigt. Jeder Weg wurde ihnen geebnet. Und weder Ehefrauen noch Familien, überhaupt keine Frauen lebten hier. Die Studenten durften nicht heiraten. Verheiratete Professoren wohnten während der 5 Unterrichtstage der 7-Tage-Woche in Junggesellenquartieren auf dem Campus und fuhren nur an den Wochenenden nach Hause. Keine Ablenkung. Vollkommen freigestellt zum Arbeiten, alle Hilfsmittel bei der Hand, intellektuelle Anregung, Diskussionen, Gespräche, wann immer sie wollten, keinerlei Druck. Wahrlich ein Paradies. Aber irgendwie konnte er nicht arbeiten. Irgendetwas fehlte einfach. In ihm selbst, glaubte er, nicht in seiner Umgebung. Er war all dem nicht gewachsen. Er war nicht stark genug, das anzunehmen, was ihm so großzügig geboten wurde. Er kam sich unfruchtbar und ausgetrocknet vor, wie eine Wüstenpflanze in dieser herrlichen Oase. Das Leben auf Anaris hatte seine Seele versiegelt. Rings um ihn her sprudelten die Wasser des Lebens und er konnte dennoch nicht trinken. Er zwang sich zur Arbeit, aber selbst darin fand er keinen Rückhalt. Er schien seine Intuition verloren zu haben, die in seinen Augen zu den Dingen gehörte, die ihn von den meisten anderen Physikern unterschied. Das Gefühl dafür, wo das wirklich wichtige Problem lag, der Anhaltspunkt, der ihm den Weg zum Zentrum zeigte. Er schien hier keinen Orientierungssinn zu haben. Er arbeitete in den Labors für Lichtforschung, las eine Menge und schrieb in jenem Sommer und Herbst 3 wissenschaftliche Abhandlungen. Ein produktives halbes Jahr, gemessen am üblichen Standard. Aber er wusste, dass er in Wirklichkeit nichts Wesentliches geschafft hatte. Und je länger er auf Uras lebte, desto weniger real erschien es ihm. Sie schien ihm aus den Händen zu gleiten, diese vitale, wunderbare, unerschöpfliche Welt, die er am ersten Tag auf diesem Planeten von den Fenstern seines Zimmers aus gesehen hatte. Sie glitt ihm aus den ungeschickten, fremden Händen, entzog sich ihm, und wenn er hinsah, hielt er etwas ganz anderes, das er gar nicht gewollt hatte, in seiner Hand. Eine Art Abfallpapier, Verpackungsmaterial, Müll. Er bekam Geld für die Abhandlungen, die er schrieb. Auf seinem Konto bei der Nationalbank lagen bereits die 10.000 internationalen Währungseinheiten des CoUN-Preises, sowie ein Zuschuss von 5000 Einheiten von der Yoti-Regierung. Zu dieser Summe kam noch sein Gehalt als Professor und das Honorar des Universitätsverlages für die 3 Monographien hinzu. Zuerst fand er das alles ziemlich komisch, dann beunruhigte es ihn. Denn schließlich durfte er etwas, was hier von immenser Bedeutung war, nicht einfach als lächerlich abtun. Er versuchte ein Elementarlehrbuch über Finanzwirtschaft zu lesen, aber es langweilte ihn unerträglich. Es war für ihn, als müsse er zuhören, wie jemand unaufhörlich einen langen und albernen Traum erzählt. Er konnte sich einfach nicht überwinden, zum Beispiel die Funktionsweise des Banksystems zu ergründen, denn für ihn ergaben sämtliche Aktionen des Kapitalismus ebenso wenig Sinn wie die Riten einer primitiven Religion. Sie waren ebenso barbarisch, umständlich und überflüssig. In einem Menschenopfer an eine Gottheit mochte wenigstens noch eine fehlgeleitete, schreckliche Schönheit liegen. In den Riten der Geldwechsler, wo Habgier, Faulheit und Neid die Handlungsweise der Menschen bestimmten, war selbst das Schrecknis noch banal. Scheweck blickte mit Verachtung auf diese ungeheuerliche Engstirnigkeit herab und ohne Interesse. Er wollte nicht zugeben, konnte nicht zugeben, dass sie ihm in Wahrheit Furcht einflößte. In seiner 2. Woche in Ayo war Sayopal mit ihm einkaufen gegangen. Er dachte zwar nicht daran, sich die Haare schneiden zu lassen, schließlich waren sie ein Teil von ihm, aber er wünschte sich einen Anzug und ein paar Schuhe im Urasti-Stil. Er wollte möglichst wenig fremdländisch aussehen. Durch die Schlichtheit seines alten Anzugs fiel er überall auf. Und seine weichen, derben Wüstenstiefel wirkten inmitten des aufwendigen Schuhwerks der Yoti tatsächlich etwas seltsam. Auf seine Bitte hin war Pahl also mit ihm zum Salm Tenevia Prospekt gefahren, der eleganten Geschäftsstraße von Neo Esaya, um ihn beim Schneider und beim Schuhmacher einkleiden zu lassen. Dieses Erlebnis hatte Scheweck so erschüttert, dass er es so schnell wie möglich aus seinen Gedanken verbannte. Aber er träumte noch Monate später davon. Albträume. Der Salm Tenevia Prospekt war 3 Kilometer lang und bestand aus einer kompakten Masse aus Menschen, Verkehr und Gegenständen. Gegenständen, die man kaufen konnte. Mäntel, Kleider, Gewänder, Roben, lange Hosen, Kniebundhosen, Hemden, Blusen, Hüte, Schuhe, Strümpfe, Halstücher, Schals, Westen, Umhängeschirme, Kleidung zum Schlafen, Kleidung zum Schwimmen, Kleidung zum Spielen, Kleider für Nachmittagspartys, für Abendpartys, für Partys auf dem Land, für die Reise, fürs Theater, zum Reiten, für Gartenarbeit, für Empfänge, Bootsfahrten, Dinners, für die Jagd, alle verschieden. Mit Hunderten von verschiedenen Schnitten, Stilen, Farben, Mustern, Stoffen. Dann gab es Parfums, Uhren, Lampen, Statuen, Kosmetika, Kerzen, Bilder, Kameras, Spiele, Vasen, Sofas, Töpfe, Puzzles, Kopfkissen, Puppen, Siebe, Sitzkissen, Schmuck, Teppiche, Zahnstocher, Kalender, eine Kinderrassel aus Platin mit einem Griff aus Bergkristall, einen elektrischen Bleistiftanspitzer, eine Armbanduhr mit Zahlen aus Brillanten, kleine Statuen und Souvenirs und Delikatessen und Andenken und Spielzeug und Nippes. Alles entweder völlig sinn- und nutzlos oder derart verziert, dass man die Zweckmäßigkeit nicht erkannte. Endloser Luxus. Endlose Mengen von Exkrement. Im ersten Block war Scheweck stehen geblieben, um sich einen zotteligen, gefleckten Mantel anzusehen. Das Hauptausstellungsstück in einem Fenster voller Kleider und glitzernder Juwelen. »Der Mantel da kostet 8.400 Einheiten?« fragte er ungläubig, denn er hatte erst kürzlich in einer Zeitung gelesen, dass das Existenzminimum bei ungefähr 2.000 Einheiten pro Jahr liege. »Aber natürlich, das ist echter Pelz, eine Seltenheit jetzt, da die Tiere geschützt sind«, hatte ihm Pahe erklärt. »Hübsch, nicht wahr? Frauen lieben Pelze.« Sie gingen weiter. Nach einem weiteren Häuserblock voller Geschäfte war Scheweck am Ende seiner Kräfte. Er wollte nicht mehr sehen. Am liebsten hätte er die Augen geschlossen. Und das Seltsamste an dieser Albtraumstraße war, dass keiner der Millionen Gegenstände, die dort verkauft wurden, auch dort hergestellt wurde. Sie wurden lediglich zum Verkauf angeboten. Wo waren die Werkstätten, die Fabriken? Wo waren die Bauern, Handwerker, Bergleute, Weber, Apotheker, die Bildschnitzer, die Färber, die Designer, die Maschinisten, wo die Hände, die Menschen, die all das schufen. Irgendwo, wo man sie nicht sah, hinter Mauern. All diese Menschen in all den Geschäften waren entweder Käufer oder Verkäufer. Sie hatten nur eine einzige Beziehung zu den Gegenständen: Besitz. Er stellte fest, dass er, nachdem man seine Maße genommen hatte, alles Weitere, was er brauchte, telefonisch bestellen konnte und beschloss, die Albtraumstraße nie wieder zu betreten. Anzug und Schuhe wurden nach einer Woche geliefert. Er zog sie an und stellte sich vor den großen Spiegel in seinem Schlafzimmer. Der maßgeschneiderte graue Überrock, das weiße Hemd, die schwarzen Kniebundhosen und Strümpfe und die blank polierten Schuhe schmeichelten seiner hoch aufgeschossenen schlanken Figur und seinen schmalen Füßen. Vorsichtig berührte er einen Schuh. Er war aus dem gleichen Material gemacht wie die Sessel im Zimmer nebenan, aus diesem Material, das sich wie Haut anfühlte. Er hatte kürzlich jemanden gefragt, was es eigentlich sei, und hatte erfahren, dass es tatsächlich Haut war. Tierhaut. Leder, nannten sie es. Bei der Berührung runzelte er die Stirn, richtete sich auf und wandte sich vom Spiegel ab. Noch aus den Augenwinkeln musste er erkennen, dass er in dieser Aufmachung seiner Mutter Rulak noch ähnlicher sah als sonst. Die Semesterferien in der Herbstmitte waren lang. Die meisten Studenten fuhren nach Hause. Scheweck unternahm mit einer Gruppe Studenten und Dozenten des Lichtforschungslabors eine mehrtägige Wanderung im Maitai-Gebirge und kehrte dann zur Universität zurück, um für einige Stunden den großen Computer zu benutzen, der während des Semesters ständig belegt war. Aber gelangweilt von der Arbeit, die ihn nicht weiterbrachte, strengte er sich nicht sehr an. Er schlief mehr als sonst, ging spazieren, las und sagte sich, dass er es einfach zu eilig habe. Man konnte eine völlig neue Welt nicht innerhalb weniger Monate begreifen. Die Rasenflächen und Baumgruppen der Universität waren wunderschön und etwas zerzaust. Die goldenen Blätter leuchteten und raschelten im regnerischen Wind unter dem weichgrauen Himmel. Scheweck beschäftigte sich mit den Werken der großen Jyoti-Dichter. Jetzt verstand er sie auch dort, wo sie von Blumen sprachen, von fliegenden Vögeln und von den Farben der Wälder im Herbst. Dieses Verständnis bereitete ihm große Freude. Er genoss es, in der Abenddämmerung in sein Zimmer zurückzukehren, dessen ruhige, schöne Proportionen ihn immer wieder entzückten. Er hatte sich inzwischen an all diese Schönheit und Bequemlichkeit gewöhnt. Sie war ihm vertraut geworden. Ebenso das Essen in all seinen Variationen und Riesenmengen, die ihm anfangs den Atem verschlagen hatten. Die Männer, die bei Tisch bedienten, kannten seine Wünsche und brachten ihm alles so, wie er es sich selbst geholt hätte. Fleisch aß er immer noch nicht. Einmal hatte er es versucht, aus Höflichkeit und um sich selbst zu beweisen, dass er keine irrationalen Vorurteile hatte. Aber sein Magen hatte anscheinend Gründe, von denen sein Verstand nichts ahnte, und hatte aufgebracht rebelliert. Nach ein paar gerade noch verhinderten Katastrophen hatte er den Versuch aufgegeben und war Vegetarier geblieben, wenn auch ein Vegetarier mit großem Appetit. Er genoss das Dinner sehr. Seit seiner Ankunft auf Uras hatte er 3 bis 4 Kilo zugenommen. Er sah jetzt sehr gut aus, sonnengebräunt von seiner Bergwanderung, ausgeruht durch die Ferien. So bot er einen auffallend angenehmen Anblick, als er vom Tisch aufstand, in diesem großen Speisesaal, dessen hohe Balkendecke weit oben im Schatten lag, an dessen holzgetäfelten Wänden alte Porträts hingen und dessen Tische im Kerzenlicht mit blitzendem Porzellan und Silber gedeckt waren. Er begrüßte jemanden an einem anderen Tisch und ging mit freundlich unbeteiligter Miene weiter. Vom anderen Ende des Saals aus sah Tschifolisk ihn hinausgehen. Er folgte ihm und holte ihn an der Tür ein. »Haben Sie ein paar Minuten Zeit für mich, Scheweck?« »Ja, in meiner Wohnung?« Er hatte sich inzwischen an den ständigen Gebrauch des Possessivpronoms gewöhnt und verwendete es ganz unbefangen. Tschifolisk schien zu zögern. »Wie wär's mit der Bibliothek? Sie liegt auf ihrem Weg und ich wollte mir ohnehin ein Buch holen.« Sie gingen durch die verregnete Dunkelheit über den Innenhof zur Bibliothek der edlen Wissenschaft, die alte Bezeichnung für Physik, die sogar auf Anaris bei bestimmten Gelegenheiten noch gebräuchlich war. Tschifolisk öffnete einen Regenschirm, doch Shevek genoss den Regen mit der gleichen Freude, mit der die Joti den warmen Sonnenschein genossen. »Sie werden ganz nass«, knurrte Tschifolisk. »Sind Sie nicht ein bisschen schwach auf der Lunge? Sie müssen aufpassen.« »Es geht mir sehr gut«, antwortete Shevek, während er lächelnd durch den frischen, feinen Regen schritt. »Der Arzt von der Regierung hat mir Medikamente und Inhalationen verschrieben. Die tun mir gut. Ich huste nicht mehr. Ich habe den Arzt gebeten, dem Initiativsyndikat von Abenai die Therapie und die Medikamente über Funk zu beschreiben. Das hat er getan. Gern sogar. Sie ist ganz einfach. Vielleicht hilft sie sogar, den Staubhusten zu lindern. Aber warum nicht schon eher? Warum arbeiten wir nicht zusammen?« Tschifolisk. Der Tuvianer gab ein kurzes, ironisches Grunzen von sich. Sie betraten den Lesesaal der Bibliothek. Regalwände voller alter Bücher standen in stummer Würde unter den feingeschwungenen Doppelbögen aus Marmor. Die Lampen auf den langen Lesetischen waren schlichte Alabasterkugeln. Außer ihnen war niemand dort, nur ein Angestellter eilte hinter ihnen her, um das Feuer in dem großen Marmorkamin anzuzünden und sie nach ihren Wünschen zu fragen, ehe er sich wieder zurückzog. Tschifolisk stand vor dem Kamin und sah zu, wie das Holz Feuer fing. Die Brauen über seinen kleinen Augen waren gesträubt, und sein grobes, dunkles, intelligentes Gesicht wirkte älter als sonst. »Ich muss jetzt leider etwas unangenehm werden, Shevek«, begann er mit seiner rauen Stimme und fügte hinzu, »aber das ist sicher nichts Ungewohntes an mir, nicht wahr?« Eine Bescheidenheit, die Shevek bei ihm nicht erwartet hätte. »Was gibt es denn?« »Ich möchte wissen, ob Ihnen klar ist, was Sie hier tun.« Nach einer Pause antwortete Shevek, »Ich glaube schon.« »Dann sind Sie sich also bewusst, dass Sie gekauft werden.« »Gekauft? Na schön. Nennen wir es von mir aus auch eingeladen. Aber merken Sie sich eins. Kein Mensch, so intelligent er auch sein mag, kann erkennen, was er nicht zu erkennen gelernt hat. Wie sollen Sie unsere Situation hier begreifen, mit einer kapitalistischen Wirtschaft, in einem plutokratisch-oligarchischen Staat? Wie können Sie die verstehen, wenn Sie aus einer kleinen Kommune hungerleidender Idealisten oben am Himmel kommen?« »Auf Anaris gibt es nicht mehr viele Idealisten, Tschifolisk. Das versichere ich Ihnen. Die Siedler, die diese Welt hier verließen, um in die Wüste zu ziehen, ja, das waren Idealisten. Aber das liegt 7 Generationen zurück. Unsere Gesellschaft denkt pragmatischer. Vielleicht zu pragmatisch, weil sie zu sehr aufs Überleben bedacht sein muss. Was ist an sozialer Kooperation, an gegenseitiger Hilfe idealistisch, wenn sie die einzige Möglichkeit ist, am Leben zu bleiben? Über die Werte und den Nutzen des Odonismus kann ich mich mit Ihnen nicht streiten. Nicht, dass ich nicht wollte. Ich kenne mich da nämlich ein bisschen aus, wissen Sie? Denn wir in meiner Heimat stehen dem Odonismus wesentlich näher als die Leute hier. Wir sind aus derselben großen revolutionären Bewegung des 8. Jahrhunderts hervorgegangen. Wir sind Sozialisten, wie ihr. Aber ihr seid Archisten. Der Staat Tu ist sogar noch stärker zentralisiert als der Staat Ajo. Eine einzige Machtstruktur kontrolliert alles, die Regierung, die Verwaltung, die Polizei, das Militär, die Bildung, die Rechtsprechung, den Handel, die Industrie. Und ihr habt eine Geldwirtschaft. Eine Geldwirtschaft, die auf dem Grundsatz beruht, dass jeder Arbeiter nach seinem Verdienst und dem Wert seiner Arbeit entsprechend entlohnt wird, nicht von Kapitalisten, denen zu dienen er gezwungen ist, sondern von einem Staat, dem er als Mitglied angehört. Und den Wert seiner Arbeit, kann er den selbst bestimmen? Warum kommen Sie nicht mal nach Tu und sehen sich selbst an, wie der echte Sozialismus funktioniert? Ich weiß, wie echter Sozialismus funktioniert, antwortete Shevek. Ich könnte es Ihnen erklären. Aber würde Ihre Regierung mir erlauben, es den Menschen in Tu zu erklären? Tschifolisk schob mit dem Fuß ein Stück Holz zurecht, das noch nicht Feuer gefangen hatte. Er starrte mit bitterer Miene in die Flammen. Die Gesichtszüge zwischen Nase und Mundwickeln tief eingegraben. Er antwortete nicht auf Sheveks Frage, sondern sagte schließlich, »Ich werde keine Spielchen mit Ihnen spielen, das ist nicht gut, und ich möchte es auch nicht tun. Was ich Sie fragen wollte, ist Folgendes. Wären Sie bereit, zu uns nach Tu zu kommen?« »Jetzt noch nicht, Tschifolisk.« »Aber was wollen Sie denn erreichen? ausgerechnet hier, meine Arbeit beenden. Außerdem bin ich hier in der Nähe des Rats der Weltregierung. Des RWG, den hat Ayo doch schon seit 30 Jahren in der Tasche. Erwarten Sie nicht, dass Sie sie retten. Schweigen. Dann bin ich also in Gefahr? Haben Sie das nicht einmal gemerkt? Abermals Schweigen. Vor wem wollen Sie mich warnen? Fragte Shevek. Zunächst einmal vor Pal. Ach ja, Pal. Shevek stützte die Hände gegen den reich mit Goldintarsien verzierten Kaminsims. Pal ist ein recht guter Physiker und sehr zuvorkommend, aber ich traue ihm nicht. Und warum nicht? Nun ja, er weicht mir aus. Ja, psychologisch gut beurteilt. Aber Pal ist nicht etwa gefährlich für Sie, weil er ein aalglatter Typ ist, Shevek. Er ist gefährlich für Sie, weil er ein eifriger, treuer Agent der jotischen Regierung ist. Er macht der Abteilung für nationale Sicherheit, der Geheimpolizei, regelmäßig Meldung über Sie. Und über mich. Ich unterschätze Sie, weiß Gott nicht, aber sehen Sie, mit Ihrer Gewohnheit, in jedem einen einzelnen Menschen, ein Individuum zu sehen, können Sie hier nichts anfangen, das funktioniert nicht. Sie müssen die Machtstrukturen hinter diesen Individuen begreifen lernen. Shevek, der entspannt dagestanden hatte, richtete sich bei Chifolisk Worten auf. Er starrte jetzt ebenso gebannt ins Feuer wie Chifolisk und sagte, »Woher wissen Sie das, mit Pal?« »Genauso, wie ich weiß, dass es in Ihrem Zimmer ein verstecktes Mikrofon gibt. Genauso wie in meinem. Weil es zu meinen Aufgaben gehört, so etwas zu wissen.« »Sind Sie denn auch ein Agent Ihrer Regierung?« Chifolisk Miene wurde verschlossen. Dann drehte er sich unvermittelt zu Shevek um und begann leise und voller Hass zu sprechen. »Ja«, sagte er, »natürlich. Wenn ich es nicht wäre, wäre ich jetzt nicht hier. Das ist allgemein bekannt. Meine Regierung schickt nur Männer ins Ausland, denen sie absolut trauen kann. Und mir kann sie wirklich trauen. Weil ich mich nicht kaufen lasse, wie all diese verdammten reichen Yoti-Professoren. Ich glaube an meine Regierung, an mein Land. Ich weiß, aber ich bin gekommen, um mit diesen Leuten zu handeln. Zu handeln? Um was?« Sheveks Gesicht hatte wieder denselben kalten, ernsten Ausdruck angenommen wie damals, als er die Festung von Drio sah. »Sie wissen doch, was ich will, Chifolisk. Ich will, dass mein Volk aus dem Exil erlöst wird. Ich bin hierher gekommen, weil ich glaube, dass Sie in Tu das nicht wollen, weil Sie dort Angst vor uns haben. Sie fürchten, dass wir wieder die Revolution bringen werden, die alte, die echte, die Revolution für Gerechtigkeit, die Sie begonnen und dann auf halbem Wege abgebrochen haben. Die Leute hier in Ayo haben weniger Angst vor mir, weil sie die Revolution vergessen haben. Sie glauben nicht mehr daran. Sie glauben, wenn die Menschen nur genug besitzen, sind sie zufrieden, in einem Gefängnis zu leben. Aber ich weigere mich, so etwas zu glauben. Ich will, dass die Mauern fallen. Ich will Solidarität, menschliche Solidarität. Ich will freien Austausch zwischen Uras und Anaris. Dafür habe ich, so gut ich konnte, auf Anaris gearbeitet. Und jetzt arbeite ich, so gut ich kann, hier auf Uras dafür. Dort war ich aktiv und unternahm etwas. Hier handle ich mit den Urasti. Und womit? Oh, das wissen Sie, Chifolisk, sagte Shevek mit leiser Stimme. Sie wissen, was Sie von mir wollen. Ja, ich weiß es, aber ich wusste nicht, dass Sie es wissen, sagte der Tuvianer ebenfalls leise. Seine raue Stimme war zu einem noch raueren Flüstern geworden, bestand nur noch aus Arten und Reibelauten. »Dann haben Sie sie also schon, die allgemeine Temporaltheorie?« Mit einem winzigen Anflug von Ironie sah Shevek ihn lange an. Chifolisk fragte abermals, »Existiert eine Niederschrift davon?« Shevek sah ihn weiter an, minutenlang. Dann antwortete er knapp, »Nein.« »Gut. Warum gut?« »Weil die sie sonst schon haben würden. Was soll das heißen?« »Das, was ich sage, hören Sie.« Hat Odo nicht einmal gesagt, wo es Besitz gibt, gibt es auch Diebstahl? Willst du einen Menschen zum Dieb machen, mach einen anderen zum Besitzer. Willst du Menschen zu Verbrechern machen, mach Gesetze. Das ist aus dem Sozialorganismus. Nun gut, wo es Papiere in verschlossenen Räumen gibt, gibt es auch Menschen mit einem Schlüssel dazu. Shevek zuckte zusammen. Ja, sagte er dann, das ist allerdings unangenehm. Für Sie, nicht für mich. Ich habe nämlich nicht Ihre individualistischen moralischen Skrupel. Ich wusste, dass sie die Theorie noch nicht schriftlich niedergelegt hatten. Wäre ich anderer Meinung gewesen, hätte ich alles daran gesetzt, sie von ihnen zu bekommen. Durch Überreden, durch Diebstahl, sogar durch Gewaltanwendung, wenn ich gedacht hätte, dass wir sie entführen könnten, ohne einen Krieg mit Ayo darauf zu beschwören. Ich hätte alles getan, um die Theorie, diesen fetten Yoti-Kapitalisten wegzunehmen und sie dem Zentralpräsidium meiner Heimat zu übergeben. Weil für mich der höchste Dienst darin besteht, zur Stärke und zum Wohlergehen meines Landes beizutragen. Sie lügen, stellte Shevek gutmütig fest. Natürlich sind Sie ein Patriot, das ist mir klar, aber die Achtung vor der Wahrheit, vor der wissenschaftlichen Wahrheit kommt bei Ihnen nicht vor dem Patriotismus. Und Ihre Loyalität zu einzelnen Menschen wahrscheinlich auch nicht. Mich würden Sie niemals hintergehen. Wenn ich es könnte, würde ich es tun, erklärte Schifferlis grimmig. Er wollte fortfahren, hielt inne und sagte schließlich mit wütender Resignation: Denken Sie, was Sie wollen. Ich kann Ihnen nicht die Augen öffnen, aber vergessen Sie nicht, dass Sie bei uns willkommen sind. Wenn Sie endlich erkennen, was hier vor sich geht, kommen Sie zu uns nach Tu. Sie haben sich das falsche Volk für die Verbrüderung ausgesucht. Und wenn, ich habe eigentlich kein Recht, das zu sagen, aber das spielt keine Rolle, wenn Sie nicht zu uns nach Tu kommen, geben Sie Ihre Theorie wenigstens nicht den Ioti. Geben Sie diesen Wucherern gar nichts. Gehen Sie weg von hier, nach Hause. Geben Sie alles, was Sie zu geben haben, Ihrem eigenen Volk. Die wollen es nicht, antwortete Shevek ausdruckslos. Glauben Sie, ich hätte es nicht schon versucht?